Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, reden wir mal übers Beten. Er ist nicht so ohne. Mal abgesehen vom Gebeten im Gottesdienst, ist ja Gebet in unseren Landen eine absolute Privatsache. Fast ein Tabu. Selbst in Partnerschaften, in Familien, tauscht man sich ganz selten darüber aus, was, wofür, wie man gebetet hat. Daraus kommt auch so eine Unsicherheit. Bete ich richtig? Wie soll ich eigentlich beten? Und beten überhaupt die anderen? Vor einiger Zeit war eine interessante Umfrage. Da wurde gesagt, dass mehr als die Hälfte der Atheisten beten. Also das hat mich schon überrascht. Muss man doch mal vielleicht genau hinschauen. Das Gebet ist nicht gleich Gebet. Nehmen wir mal die gebräuchlichsten, häufigsten Gebete. Was würden Sie sagen? Ja, das sind hier die Spezialisten von der ersten Reihe, sagen Vater unser. Viel, viel, viel einfacher. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Das heißt, wir wählen Gott an. Und ich finde es schön, wenn Sie auch dieses Gebet in Ihrem Repertoire haben. Aber vielleicht ist es dann auch gut, sich nochmal zu vergewissern, mit wem rede ich da eigentlich, wenn ich sage, Gott sei Dank, wer ist der Adressat unseres Gebetes? Und deswegen möchte ich gerne in dieser Predigt mit Ihnen einmal über den Adressaten reden und dann mal einen Blick auf einen Gebetsvorschlag richten, den wir gerade in der Textlesung gehört haben von Paulus an Timotheus. Und zum Abschluss lade ich Sie ein zu einem Prioritätencheck. Also das ist mehr so für die praktischen Gemüter unter uns, ja, die gerne so To-Do-Listen haben. Und dann mal auch wirklich gucken, was ist da eigentlich los. Also, wir fangen direkt an mit Stichworten aus dem Brief des Timotheus, an Timotheus von Paulus. Das war, wenn Sie diesen Timotheusbrief lesen, das ist so ein persönliches Coaching. Und jetzt geht es nicht um so allgemeine, christliche, unverbindliche Wahrheiten, sondern die Kernfrage ist doch, was ist das eigentlich für ein Gott? Noch bevor wir weitergehen, eine kleine Zwischenbemerkung, weil die betrifft unser gesellschaftliches Leben, und zwar sowohl im Gastgewerbe als auch in vielen anderen Bereichen. Man hat gerade in Zeiten des religiösen Fundamentalismus geradezu Angst, das Thema Glaube anzusprechen. Dabei wäre es doch unglaublich wichtig zu wissen, was ein anderer Mensch glaubt, wem er, warum und wie vertraut. Und was ich eigentlich selber glaube, hoffe, meine, wenn ich mit Gott rede. Also ganz konkret, Paulus schreibt an Timotheus über den Gott, der sich in Jesus Christus uns zu erkennen gegeben hat. Und die Kurzform, total prägnant, Gott will Rettung für. Und jetzt wird es spannend. Für die Anständigen? Für die Christen? Für die Gläubigen? Nein, sagt Paulus. Falsch. Gott will Rettung für alle Menschen. Das heißt, Sie persönlich, aber auch Ihre Nachbarn und auch die, die draußen sind, auch die ganz andere religiöse Vorstellungen haben, auch die ganz weit weg sind, Gott hat alle im Blick. Und zwar inklusiv. Und was will Gott denn mit denen tun? Was will denn Gott von uns? Gläubigkeit? Hingabe? Gehorsam? Wenn ich das so ausspreche, merke ich, da runzelt Paulus schon beim Schreiben die Stirn, weil er sagt, es ist völlig daneben, was ihr für Vorstellungen von dem Gott habt, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Gott will nämlich Erkenntnis und Wahrheit. Und verstehen Sie, liebe Gemeinde, das ist hochaktuell, nicht Verdummung, nicht den Verstand abgeben beim Glauben, sondern bei eingeschaltetem Verstand weiterdenken. Es gibt eine nette Anekdote von Einstein und irgendeinem französischen Kardinal. Da hat er gesagt, der Einstein, Herr Kardinal, was machen Sie denn, wenn ich rechnerisch nachweise, dass es Gott nicht gibt? Hätte man auch an Herrn Hawkins mal fragen können. Ne? Und der Kardinal sagt, nonchalant, auch Herr Einstein, ich halte Sie für so kompetent, Sie werden nachrechnen, bis Sie den Fehler gefunden haben. Alle Christen, alle Gläubigen, die Angst haben vom Denken, liegen beim christlichen Glauben daneben. Aber was heute genauso wichtig ist, das ist nicht nur den Verstand benutzen, sondern nach Wahrheit zu fragen. Nicht absolute Wahrheiten im philosophischen Sinne, sondern, haben Sie es auch schon gemerkt, wir stehen heute vor der Voraussetzung, ganz neu zu begreifen, dass wir manchmal im persönlichen Umgang, aber auch im gesellschaftlichen Umgang permanent mit, wie heißt das schöne Fremdwort heute? Fake News zu tun haben. Dass uns Dinge verkauft werden im Brustton der Überzeugung und wir damit auf den letzten Quatsch eingeschworen werden sollen. In den sozialen Medien gibt es so Shitstorms. Braucht man gar nicht übersetzen, weiß man sofort, was gemeint ist. Gott aber will, dass wir kritisch sind, auch selbstkritisch. Das will Gott. Was will Gott, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Allerdings, und jetzt kommt der Ball sozusagen von Gott her in unser Spielfeld. Gott wird seinen Willen nicht gegen unseren Willen durchsetzen. Wir sind in seinen Augen nämlich keine Marionetten, sondern unglaublich geliebte Kinder. Deswegen möchte er unsere Einwilligung. Von aus der, vielleicht haben Sie es gemerkt bei der Textlesung, dieser ernste Ton, ich ermahne euch. Das ist im christlichen Glauben ist nicht so ein bisschen religiöse Soße über der Wirklichkeit, sondern es geht um die Wahrnehmung und die Gestaltung der Wirklichkeit. Und das Ziel, was Paulus vor Augen hat, ist, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen, nehmen wir die alten Vokabeln, in Frömmigkeit und Ehrbarkeit, Das hört sich irgendwie total harmlos an, ist aber unglaublich brisant. Meine Frau und ich, wir begleiten seit einiger Zeit Flüchtlingsfamilien. Und wenn sie hören, was für traumatische Erfahrungen da sind, wo engste Angehörige von den Taliban erschossen worden sind, wo Prügel und Unterdrückung geherrscht haben und wo manche wirklich nur noch mit dem nackten Leben fliehen konnten, zum Teil mit kleinen Kindern, gefährlichste Wege. Dann denke ich, lohnt es sich, bevor wir alle so alles über einen Kamm scheren, nochmal genau hinzuhören. Und wir haben gute Gesetze, aber die sind auch manchmal schlecht. Wir begleiten eine Familie, der Mann ist tot, 4 Kinder. Der 4. Kind, der Sohn, ist leider 19 und nach unseren Gesetzen gehört er nicht mehr zur Familie. Aber diese Frau ist total traumatisiert und der kleine 8-jährige Junge leidet unter unglaublichen Ängsten, weil sein älterer Bruder nämlich nach Italien abgeschoben werden soll. Alles gut ausgedacht, aber an dieser Stelle ein schlechtes Gesetz, was Familie zusammen auseinanderreißt. Und deswegen ist unsere Alltagsaufgabe, mitzuhelfen bei der Integration. Aber wir gehen noch mal weiter. Das Stichwort Ehrbarkeit und Wahrheit. Wissen Sie, wir haben hier einige Gastgeber unter uns. Wir kennen alle das Grundbedürfnis von Essen und einem Dach über dem Kopf. Und das Ganze soll in gegenseitiger Wertschätzung geschehen. Aber Ehrlichkeit ist ja auch der Umgang mit Pannen. Wie verhalten wir uns da? Rausreden? Zugestehen? Oder was gesellschaftlich heiß diskutiert worden ist, was ja auch im Hotel- und Gastgewerbe nicht unbekannt ist, die sexuellen Übergriffe in den Betrieben. In der Küche, im Restaurant, aber auch von Gästen respektloses Verhalten gegenüber Kellnerinnen und Kellnern oder geben den Menschen, die Housekeeping, so heißen die Zimmermädchen heute, machen. Und wenn Alkohol im Spiel ist, dann ist es vermeintlich nur ein Flirt und es wird noch ekliger. Deswegen sagt der Paulus hier an den Timotheus, betet für die Obrigkeit. König und Obrigkeit, das muss man für heute übersetzen. Obrigkeit ist Leadership-Funktion. Jeder, der eine verantwortliche Aufgabe hat und sei sie noch scheinbar so klein, ist hier gefragt. Leadership im Restaurant, im Hotel, in der Küche, in der Leitung. Statt Verletzung und Demütigung hinzunehmen und schweigen, weil der angebliche Gast dann doch König sein sollte oder wie auch immer, mit Würde und Achtung. Auch die Mitarbeitenden ermutigen, denen sowas passiert ist, Wertschätzung zu geben. Und ein letztes Stichwort zur Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Da geht es auch um faire Leistung. Und das betrifft sowohl die Mitarbeitenden und das ganze Thema Klauen, aber auch die Arbeitgeber gegenüber den Kunden. Faire Leistung. Und dazu gehört auch faire Entlohnung. Plus Steuern. Verstehen Sie, wir betrügen uns doch selbst, wenn wir was ganz oft Übliches, so gesplittete Rechnungen machen, ja, 50% durch die Bücher laufen lassen und die anderen schwarz unterm Tisch. Und das sind nicht nur die Chefs. Wissen Sie, ich kenne Anbieter von Caterings, also Leute, die Catering haben wollen, die feilschen um den letzten Euro. Wo sie genau wissen müssen, da kann man eigentlich kein normales Geschäft mehr machen, von dem man vernünftig leben kann, sondern hier muss man krumme Wege gehen. Haben Sie gedacht, dass Paulus mit dem Betet für die Obrigkeit, für die Leitungen so konkret in unsere Wirklichkeit hineinspricht? Es gilt übrigens dann auch für die fairen Preise, um die es geht. Dass ich als Kunde nicht über den Tisch gezogen werde, aber dass ich auch bereit bin, ehrliche Arbeit ehrlich zu bezahlen. Das gilt übrigens nicht nur für den Bereich der Gastronomie und der Hotellerie. Das betrifft ganz viele Lebensbereiche. Deswegen komme ich jetzt zum dritten und letzten. Gottes Wille, nicht ohne meine Einwilligung, Erkenntnis und Wahrheit, dann lassen Sie uns mal einen Prioritätencheck machen. Denn das ist die Praxis des Glaubens. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wissen Sie, wenn wir dieses biblische Wort an uns nicht nur herankommen lassen, sondern einatmen, dass es unser Denken und Handeln beeinflusst, dann werden Sie plötzlich merken, dass der christliche Glaube viel intensiver nicht mit meinem sonntäglichen Gottesdienst besuchen, sondern mit meinem alltäglichen Leben verbunden ist. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Und jetzt bitte ich Sie, einfach mal einen Prioritätencheck zu machen. Was ist eigentlich in Ihrem Leben wirklich wichtig vor anderen? Ich will Ihnen jetzt nicht erzählen, beten Sie mehr. Die Quantität macht da gar nicht viel aus. Aber wird es nicht Zeit in unserer so, wie wir sagen, säkularisierten Welt, dass Menschen, die verstanden haben, dass eine Anrede für sie vorliegt, dann auch zurückrufen? Gott redet uns an und wir dürfen zurückrufen. Was hat Priorität in unserem Leben? Checken Sie das mal für sich. Ich mache jetzt keine Beispiele, weil die könnte Sie verführen, dass Sie sagen, naja, bei mir ist es ja anders. Ich schließe jetzt mit einem dreifachen, kurzen Oh mein Gott. Und will sie damit in die Tiefe des christlichen Glaubens führen. Nicht in alle Ebenen, die man da ansprechen könnte. Das Erste, was Sie vielleicht bei so einem Prioritätencheck entdecken können, ist eine unglaubliche Befreiung. Oh, ich wünsche Ihnen, dass Sie wieder staunen lernen über diesen Gott, der uns in Jesus Christus begegnet. Dann würde auch manche Langeweile verfliegen, die oft so mit Gottesdienst und mit Glauben und so zu tun haben. Staunen über Gottes Liebe zu uns. Oh mein Gott, dass Sie nicht sozusagen auf der Zuschauertribüne Platz nehmen des Glaubens und alles andere beurteilen, sondern dass Sie dieses Mein Glauben, dass Sie das auch mal für sich persönlich ratifizieren. Und zwar nicht in dem Sinne, dass es Ihr Glaube, wo die anderen nichts zu tun haben, sondern es ist mein persönlicher Glaube, der mich hineinnimmt in die große Schar der geliebten Kinder Gottes. Und dann werde ich im Alltag sensibel für Gottes Wille. Und Sie werden sich vielleicht erinnern, was Sie in dieser Predigt gehört haben, und dass es dazu Ihrer Einwilligung bedarf. Ohne das läuft nichts.